Kommunikation. Volker Thoms spricht mit seinen Gästen über Strategien, Cases, Fails, Medien, Politik und Meinung. Und natürlich geht es um Köpfe. Unter 1. Der Podcast der Kommunikationsbranche.
Willkommen zum Podcast Unter 1, der Podcast für Kommunikation. Mein Name ist Volker Thoms, ich bin Chefredakteur des Magazins Komm. Mein Gast ist heute Betty Kies. Sie ist seit Mitte vergangenen Jahres Sprecherin des Bundesdigitalministers Carsten Wildberger und leitet im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung die Kommunikationsabteilung. Vorher war sie bei Seconomy, davor bei C&A, E.ON und Pleon, was später noch eine Rolle spielen wird in diesem Podcast. Hallo Betty.
Hallo lieber Volker, freue mich hier zu sein.
Wir steigen am besten gleich ein. Ich verfolge natürlich auch, was du auf Social Media machst. Du postest einige Videos und ich stelle fest, ihr seid gut unterwegs. Barcelona, Neu-Delhi, New York. Heute bist du hier in Berlin. Wir sitzen hier tatsächlich in Kreuzberg in einem Studio. Wie oft kommt das vor, dass du hier bist?
Also Reisetätigkeit im Ausland gehört natürlich schon dazu. Jetzt hat es sich zum Ende letzten Jahres mit G7 und seiner Rede vor der UN-Vollversammlung mit Auslandsreisen etwas gedrubbelt, ging im Januar so weiter. Aber jetzt haben wir gerade erstmal ehrlicherweise eine Ruhephase. Ich bin dann auch unter der Woche hier viel in Berlin. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu die Reisetätigkeit im Inland, also ein Spatenstich von Microsoft in Bergheim. Da ist man dann auch mal wieder einen Tag unterwegs.
Muss man denn als Sprecherin eines Ministeriums praktisch rund um die Uhr erreichbar sein oder hast du auch sowas wie ganz normale Wochenenden? Du kommst aus dem Rheinland, was sich auch aus deinem Werdegang ein bisschen ergibt, aber kommt es vor, dass es so eine Art von Mini-Lage am Wochenende gibt?
Also erstmal glaube ich, zum Beruf der Kommunikationschefin oder in dieser Rolle gehört so ein gewisses Commitment zu 24/7 dazu. Das ist auch in der Wirtschaft nicht anders. Natürlich gibt es mal am Wochenende Themen, die dann kurz besprochen werden müssen. Aber ich hatte jetzt noch nichts, was mir komplett die Freizeit am Wochenende oder auch im Urlaub irgendwie zerstört hätte.
Ihr seid ja ein Ministerium, was ganz neu ist. Also viele haben darauf gewartet, dass es sowas gibt, haben das auch schon mal vorher in der Bundesregierung gefordert. Und du hast ein bisschen den Slogan für dich entdeckt, wir sind das Ministerium der ersten Male. Was waren denn so die Highlights an ersten Malen im ersten Jahr, das jetzt bald rum ist?
Tatsächlich viele. Ich würde anfangen tatsächlich mit meinem Team. Als ich das erste Mal mit meinem Team, die erste sozusagen, hier heißt es Leitungsklausur, Offsite würde man es in der Wirtschaft vielleicht nennen. Also wir sind zusammengekommen, haben uns die Karten gelegt, wo wollen wir strategisch hin. Das war ein toller Moment, weil genau wie du sagst, neues Ministerium bedeutet, am Anfang waren da nicht viele. Wir sind jetzt, haben eine Zielgröße von ungefähr 45 und angefangen habe ich mit 4. Building the plane while flying war da das Motto. Du musstest sofort ab Moment 1 liefern und natürlich dann totale Prioritäten setzen. Also insofern Team fast vollständig und schlagkräftig, ein super Moment. Und dann natürlich die vielen ersten Male, ja, das habe ich so genannt, weil man ist das erste Mal mit Journalisten im Regierungsflieger, gibt Hintergründe und freut sich dann auch über den Output, der da rauskommt. Steckt auch Arbeit drin. Dann natürlich auch erste TV-Formate, Lanz, Maischberger, die wir bewusst aber auch erst später machen, wenn wir mehr Inhalte haben, mehr darüber reden können. Dass all das bisher so gut funktioniert, freut mich wirklich sehr. Und persönlich muss ich sagen, war mein erstes Mal das Gänsehautmoment wirklich auch, als Carsten Wildberger vor der UN-Vollversammlung über das freie Internet gesprochen hat. Man in diesen tollen Räumlichkeiten war und einfach ja wirklich merkt, man bewegt etwas und man ist sehr nah am Weltgeschehen.
Gibt es denn noch Länder und Menschen außerhalb Deutschlands, die gerne was über die Digitalisierung von jemandem aus Deutschland erfahren möchten?
Man sollte es kaum glauben. Nein, das ist so. Das ist so. Also auch auf den vielen Treffen, die wir haben, sei es in Davos, wo wir uns ja austauschen, beispielsweise auch mit den Digitalministern natürlich von Singapur, Estland, die in vieler Hinsicht auch weiter sind. Trotzdem, wir haben auch viel zu bieten in Deutschland. Das ist übrigens auch etwas, woran wir arbeiten. Das Mindset muss sich auch wieder ein Stück weit dahin verändern, dass wir auch hier in diesem Land viele Talente haben und auch viel auf den Weg bringen.
Ihr habt ein sogenanntes Zielbild entwickelt. Es nennt sich Durchbruch für Deutschland. Ein schöner Satz. Und der erste Satz dieses PDFs, so habe ich zumindest vorgefunden, lautet, Deutschland hat sich verknotet. Das BMDS, die Abkürzung für euer Ministerium, ist angetreten, den Knoten zu entflechten. seid ja sowas wie ein Motivationsministerium und ein Gute-Laune-Ministerium. Oder ein Ministerium, das von der schlechten Laune so eine Transformation zur guten Laune schaffen soll.
Erstmal sind wir ein Ministerium, das sehr hart für die Zukunft Deutschlands arbeitet. So würde ich es mal formulieren. Wir sind alle angetreten, und dieses Verknoten beschreibt ja den Zustand, den wir vorfinden, wenn wir über Digitalisierung und Staatsmodernisierung reden. In beiden Bereichen, sowohl was die Teilnahme an Wachstumszyklen im Bereich Technologie angeht, hat Deutschland in den letzten 20 Jahren, ich sag's mal, vorsichtig einen Nap genommen. Und was Bürokratie angeht, war es eher anders. Da haben wir in den letzten 20 Jahren draufgelegt, wo es geht. Auch das etwas pointiert formuliert, weil das ist das, was wir vorfinden. Deswegen ist dieses Bild dieses Verknotens etwas, das wir jetzt Stück für Stück lösen müssen. Und da haben wir verschiedene Hebel, wo wir ansetzen. Also kann dir gerne so die drei groben Richtungen, die wichtig sind für uns, da nennen. Das ist vor allen Dingen natürlich Staatsmodernisierung mit der Modernisierungsagenda Bund, Modernisierungsagenda Föderal, wo wir über 200 Maßnahmen jetzt auf den Weg gebracht haben, wie zum Beispiel, ganz wesentlich, Berichtspflichten für Unternehmen bis um 30% abzubauen bis zum Ende dieses Jahres. Das ist schon mal sehr wesentlich. Dann nur ein Beispiel noch aus der Verwaltungsdigitalisierung, der Tech-Stack. Vereinfacht gesagt, sag ich mal, die Infrastruktur, auf der dann die Verwaltung läuft, das aufzusetzen und auch für, sag ich mal, die Ausschreibung, die wir gerade haben, für Cloud-Lösungen, die dann auch darauf laufen wird mit der agentischen KI, für die wir im Übrigen schon einen Preis bekommen haben in Dubai, als wir da waren. Das ist etwas, wo wir, sage ich mal, den ganzen Verwaltungsapparat digitalisieren. Und dann nicht zuletzt das Thema, das uns wirklich umtreibt, digitale Souveränität. Ich habe das gerade schon gesagt, wenn man sehr viele Jahre nicht an, und da gibt es natürlich auch Ausnahmen, es gibt auch hier tolle Unternehmen, aber erstmal so, sage ich mal, als Land nicht so sehr am Wachstum im Technologiebereich teilnimmt, dann gibt es viel aufzuholen. Und wir sind fest der Überzeugung, dass KI uns diesen Leapfrogging-Moment jetzt gibt, den müssen wir auch nutzen, um wieder vorne mitzuspielen und vor allen Dingen eben nicht mehr nur Konsument von Anwendung zu sein, sondern selber wieder zu gestalten.
Ich habe das Gefühl, euer Ministerium wird sehr positiv beurteilt. Jetzt nicht wegen des ersten Jahres, sondern viele haben halt eine Erwartung, dass ihr sich irgendwas tut. Und viele würden sich natürlich auch freuen darüber, wenn sich etwas positiv entwickelt. Ich meine, Journalisten sind auch Menschen, die in Deutschland leben, die auch profitieren würden, wenn digitaltechnisch etwas nach vorne geht. Aber stimmt dieser Eindruck? Habt ihr das Gefühl, die Journalisten, also A, gehen sie mit euch fair um und gehen sie möglicherweise mit euch fairer um, als es vielleicht mit anderen Ministerien ist und anderen Ministern?
Also erstmal danke. Also ich höre das nicht nur von dir, sondern auch generell wirklich, dass wir ja doch recht positiv besprochen werden. Vielleicht in Klammern noch. Aber in jedem Fall, ich glaube, zum einen tut der ganzen Sache gut, dass ich einen Chef habe, dem es wirklich rein um die Sache geht. Und ich glaube, das merken alle, die länger mit ihm zu tun haben. Hier geht es nicht um Headline produzieren, sondern hier geht es ums Arbeiten, damit wir im Land wieder vorankommen. Ich glaube, das ist das eine, was einfach auch verfängt. Er ist sowieso nicht der Typ, der in jedes Mikrofon beißt, sage ich jetzt mal. Denn wenn man das tut, dann wird man irgendwann auch, wird es sehr lapidar. Und das behalten wir uns auch bei. Also ich sag mal so, wir reden über die Dinge, wenn wir auch Inhalte haben. Und er führt die auch sehr stark aus und erklärt die Zusammenhänge gut. Und ich glaube, das wird wertgeschätzt. Ganz einfach, weil es ein Stück weit, so sehe ich auch unsere Aufgabe in der Kommunikation, wir müssen die Leute mitnehmen, erklären, warum gibt es dieses Ministerium, wann würden wir irgendwie als Menschen in Deutschland spürbar etwas merken. Und deswegen ist die Transparenz wichtig. Und ja, ich bin auch der Meinung, weil du es ansprichst, Wohlwollen von anderen Journalisten, ich bekomme schon mit und ich spreche ja wirklich mit vielen jeden Tag, dass sie es als wohltuend empfinden, dass da jemand kommt, der eben nicht die parteipolitische Agenda hat und nur die Wiederwahl in ein paar Jahren, sondern dem es erstmal wirklich rein um die Inhalte geht.
Ich habe das Gefühl, also dass viele auch tatsächlich es gut finden, dass da jemand ist, der aus der Wirtschaft kommt. Herr Wittberg hat einen sehr exponierten Job in der Wirtschaft, du tatsächlich auch bei Seconomy. Und ich weiß noch, diese Personalmeldung von deinem Wechsel, die kam zu uns an einem Sonntag. Und ich habe die von einem Kollegen bekommen, von Politik und Kommunikation. Ich habe die dann selber tatsächlich auch noch aufbereitet. Und mir war schon klar, dass sie ganz gut laufen würde. Ich hatte ja eine Sperrfrist, um das jetzt hier mal auszuplaudern. Und ich habe die dann für morgens um 6:30 eingestellt. Und ich glaube, es ist bisher die am besten laufende LinkedIn-Meldung, die wir jemals gehabt haben, mit unfassbar vielen Likes, 1.700, 1.800. Das liegt natürlich daran, dass du eine bekannte Kommunikatorin bist. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass das daran lag, dass viele es eben sehr begrüßen, dass da jemand ist, auch auf der Sprecherposition, der jetzt mal diesen Wechsel macht tatsächlich in ein Ministerium. Und viele sich auch für dich persönlich freuen, das ist klar, aber eben auch da erwarten, dass vielleicht da mal sich etwas verändert in einem Ministerium, weil da jemand diesen, ich nenne es jetzt mal, Hardcore-Unternehmensblick drauf hat.
Ja, ich habe mich auch, also ich habe mich natürlich auch gefreut über den Zuspruch, der auch immer noch anhält. Erst heute habe ich gerade auf dem Weg hierhin ein LinkedIn-Nachricht bekommen von einem Ex-Mitarbeiter von Mediamarkt, der sagte: Betty, an dich und Carsten, einfach nur mal ein fröhliches Weiter so, lasst euch nicht entmutigen, es ist toll, was ihr macht.
Das erfahren andere jetzt nicht so. Also andere Minister glaube ich nicht und auch viele Sprecher erfahren das nicht so.
Ja, und das liegt natürlich auch an der Rolle, weil ich glaube ehrlicherweise auch, dass viele auch wissen, dass das auch eine Aufgabe ist, die sehr ehrenhaft ist und die wir auch machen aus diesem Grund. Aber es ist natürlich auch eine, die sehr intensiv ist und für die man auch andere Dinge aufgibt. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und insofern ist das eine Wertschätzung, die, glaube ich, einfach die Sache auch würdigt.
Trotzdem war ja am Anfang nicht wahnsinnig viel da. Also als ich diese Meldung bekommen hat, war der Pressebereich, er existierte schon. Ich glaube, es gab eine E-Mail, presse@bmds oder sowas.
Und zwei Mitarbeiter.
Und dann kamen tatsächlich wenige Tage danach zwei Mitarbeiter, die, so wie ich das verfolgt habe, aus anderen Ministerien kamen. Und dann kamst du. Wie sieht es jetzt aus und wie hast du diese Abteilung aufgebaut? Wie bist du da vorgegangen?
Ja. Ich bin natürlich als Neuling aus der Wirtschaft gekommen, die erstmal sich Organigramme in der Politik angeguckt hat, um mal zu sehen, wie sehen die so aus. Und dann hatte ich irgendwann ein Gefühl dafür, okay, ich bekomme die Abteilung L für Leitung, Kommunikation und Strategie und habe mich da natürlich auch beraten lassen. Und insbesondere unser verbeamteter Staatssekretär Markus Richter hat mir da sehr geholfen. Und wir haben dann überlegt, welche Referate brauche ich. Wir wollten hier natürlich auch als Beispiel für Effizienz schlank vorangehen, sage ich mal. Also wir sind auch wirklich ein sehr schlankes Team. Wir sind jetzt um die 45 in der Zielgröße in 6 Referaten. Die kann ich einmal kurz nennen. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zur Wirtschaft. Das hatte ich da nicht. Der erste und recht große Referat ist das Ministerbüro, das auch das Protokoll macht, also Auslandsreisen oder wenn wir Staatsbesuche empfangen. Dann natürlich die Presse. Dann das Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Reden. Dann für Kabinett- und Parlamentsangelegenheiten, dann für die strategische Planung, also die Vorhabensplanung, die auch im Koalitionsvertrag hinterlegt ist, und dann natürlich Social Media und Digitalkommunikation. Also 6 sozusagen Referate unter meiner Abteilung, die jetzt, ja, doch kann ich wie gesagt glücklich sagen, so gut wie gefüllt sind, plus noch dazu, das ist auch eine Rolle, die kannte ich so nicht aus der Wirtschaft, meine SV steht für ständige Vertretung. Ständige Vertretung ist in dem Fall ein Unterabteilungsleiter, den ich jetzt zum 1.1. besetzt habe. Und der sich aber
die Location in Berlin, die Kneipe oder die,
das ist so rum. Der heißt auch SV, genau. Nein, aber hier der geschätzte Kollege Andreas Kowalewski heißt der, der aus dem BMV zu uns gekommen ist. Der fokussiert sich insbesondere auf die zwei Bereiche, wo ich eben ja auch die Expertise nicht so mitbringe, nämlich Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten und strategische politische Planung. Und da ergänzen wir uns dann eben sehr gut.
Also du hast eine Aufgabe, die deutlich über Kommunikation hinausgeht mit den beiden anderen Bereichen, die du gerade erwähnt hast. Also es ist ja schon etwas, was jetzt nicht unbedingt zum typischen Kommunikationschefin-Job gehört.
Das ist richtig. Das ist auch ein großes und neues Lernfeld für mich, wo ich aber auch sage, die Kolleginnen und Kollegen, sei es aus meinem Teams, aber auch generell, bringen sehr viel Wohlwollen mit. Ich glaube auch, ich bin jemand, der schnell lernt. Auf der anderen Seite merke ich auch, ich habe das mal so ausgedrückt, ich habe einen Vorteil, ich komme aus der Politik, ich habe einen Nachteil, ich komme nicht aus der Politik. Das würde ich jetzt so sagen, findet sich da ein bisschen wieder, weil ich bestimmte Prozesse, Strukturen, vielleicht auch Genehmigungsverfahren innerhalb unseres Hauses immer mal hinterfrage, ob es da nicht schneller geht, ob das effizient ist. Und ich denke, da ergänzt sich die Sichtweise auf der Wirtschaft auch ganz gut.
Welche Kompetenzen habt ihr denn alle bei euch in der Abteilung, also jetzt konkret für Kommunikation? Also was könnt ihr intern machen?
Also wir haben ja vor allen Dingen das Pressereferat. Da sind wir täglich beschäftigt mit Presseanfragen. Die kommen ja nicht nur zu unseren Themen, sondern auch, wenn sich andere Häuser äußern zum Thema digitale Staatsmodernisierung, muss man sich ja vorstellen, das sind beides so große Kofferbegriffe, da kannst du alles reinpacken. Und natürlich sind bei viele Ressortzuständigkeiten nicht nur bei uns, man hat auch das Thema KI bei Frau Beer, das gibt es auch im BMWE. Also insofern, es ist viel Abstimmung, viel Äußern zu generell auch, sag ich mal, den Vorhaben anderer, wobei wir uns sehr auf uns fokussieren. Die Pressearbeit, die wir machen, beispielsweise haben wir ja letzte Woche unsere Rechenzentrumsstrategie vorgestellt. By the way, die erste in Deutschland im Jahr 26, sollte man auch nochmal hier betonen, haben wir jetzt, verdoppeln unsere Kapazitäten in dem Bereich bis zum Jahr 2030. Wie wir da vorgehen ist, weil das auch komplexe Materie ist, wir bieten 2 Tage vorher unseren Key-Journalisten und natürlich auch denen, die sehr tech-affin sind, einen Hintergrund an mit dem Minister, wo er das schon mal einbettet und erklärt. Dann kriegen die am nächsten Tag das Papier und dann sind die gut präpariert, wenn das Kabinett das beschließt, um eben zu berichten.
Wer sind denn für euch die wichtigsten Journalisten? Also welche Zielgruppen wollt ihr da erreichen, auch über die Journalisten hinaus? Ich habe das Gefühl, ihr macht ganz gerne mal Podcasts. Also jetzt Sascha Lobo habe ich gesehen, Table Media. Wart ihr mindestens einmal, wenn nicht schon 2 oder 3 Mal? Doch nur einmal? Okay, auf jeden Fall macht Herr Wildberger Podcasts, was natürlich ein entsprechendes gutes Format ist. Aber darüber hinaus, welche Journalisten wollt ihr erreichen?
Also erstmal vielleicht zur Frage zur Zielgruppe. Die haben uns nämlich auch in unserer ersten Leitungsklausur gestellt. Und das fand ich auch, war eine recht tolle Erkenntnis, weil erstmal würdest du denken, das war natürlich auch so, Redenschreiber sagen, Zielgruppe ist Minister, vielleicht Staatssekretäre, das Ministerbüro sagt natürlich der Minister und irgendwie im Haus wirken, das sind die Zielgruppen. Dann Presse sagt, das sind die Medienvertreter und das ist ja auch alles richtig. Letztlich haben wir uns aber alle auf genau eine einzige Zielgruppe verständigen können. Und das sind die Menschen in Deutschland. Denn zum Beispiel auch die Redenschreiberin oder die Redenschreiber bei uns, die sind ja das Sprachrohr des Ministers zur Öffentlichkeit, zu den Menschen. Ein exzellent geführtes Ministerbüro, das den Minister unfallfrei durch seinen Tag bringt, ist auch eine Visitenkarte nach außen wie nach innen. Und alles geht letztlich darum, eben den Menschen in Deutschland zu zeigen, woran wir arbeiten. So, deswegen, das ist die eine große Zielgruppe, hinter der sich die Abteilung L versammelt. Und wenn du jetzt nach Medien fragst, ich komme gerade von einem Interview, das wir hatten, das am Sonntag laufen wird in der BAMS, also Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung bedienen wir genauso wie, sage ich mal, dann stärkere Hintergrundgespräche, die dann sich mehr um Tech-Stack und so weiter drehen mit SZ-Dossier oder natürlich also die ganzen großen FAZ, SZ, Handelsblatt. Große Interviews zu den Themen, wenn wir sie setzen, da gehen wir strategisch vor. Und auch die Podcast-Anfragen, du hast ja erwähnt, das sind ja auch welche, die wir bedienen, weil wir auch da gerne im Gespräch nochmal erläutern. Das ist einfach auch ein Format, das sich dazu sehr gut ergänzt. Also deswegen auch zu deiner Frage von Deutschlandfunk bis, wie gesagt, auch dann zu Lanz und Maischberger. Wir brauchen all die Formate, um durchzudringen.
Also meine Erwartung an ein Digitalministerium ist ja, dass das Digital und das Social Media überdurchschnittlich gut performt. Das ist so ähnlich wie wenn ein Autohersteller den Claim hat, Vorsprung durch Technik, erwarte ich da auch, dass ich da ein Auto bekomme, was technologisch einfach besser ist als der Rest. Wie wollt ihr da hinkommen und inwieweit seid ihr auf dem Weg, um da hinzukommen? Und muss man als Digitalministerium anders kommunizieren als sonstige Ministerien?
Also vielleicht erstmal zu Social Media. Und ja, ich hatte vorhin auch beschrieben, ich war erstmal etwas allein auf weiter Flur in den ersten Wochen und Monaten. So sehr ich da auch das gerne gehabt hätte und auch den Drang hatte, aber natürlich mache ich keinen Insta-Kanal auf, wenn ich den ressourcenmäßig nicht bespielen kann. Ich brauche erstmal Strategie und muss in der Lage sein, die Community auch zu füttern. So. Deswegen Erwartungshaltung, verstehe ich, ist groß. Zu der Frage, ich sag mal so, es ist ja auch ein politisches Zeichen, auf welchen Netzwerken man so unterwegs ist und auf welchen vielleicht auch nicht. Also wir sind auf LinkedIn, auf Mastodon und auf Insta. LinkedIn ist vielleicht, ja, verhältnismäßig kleines Netzwerk, aber mit der Klientel und dem Businessbezug für uns durchaus relevant. Das sind Startups, auch Tech-Interessierte der Branche. Wir haben da um die 150.000 Follower, wachsen monatlich um 10-15%. Und deswegen, das ist für uns, um niedrigschwellig und schnell unsere Zielgruppen zu erreichen, ein guter Kanal. Das wäre jetzt LinkedIn. Insta. Ja, haben wir dann, als dann der Uwe Neurantscher kam aus dem BMLEH, und wir einen Leiter Social Media hatten und ein sehr, sehr kleines Team, auch im Moment nur 2 Leute, haben wir auch gesagt, wir trauen uns auch jetzt diesen Kanal zu öffnen. Der geht in die Breite. Da ist es aber teilweise sehr schwer, mit unseren doch recht trockenen Themen zu verfangen. Und dem Minister wie mir, wie dem Team, ist es total wichtig, hier nicht ins Inhaltsleere oder Klamaukige abzurutschen. Deswegen, das müssen wir gut austarieren. Dazu haben wir jetzt beispielsweise auch das erste Mal eine Agentur an Bord, um das Ganze neu aufzusetzen. Und dann ja, Mastodon ist ja, ich sag mal, das kleinste Social Network, als das ist ja ein dezentraler Mikroblogging-Dienst. Feediverse ist einfach eine Alternative zu großen Playern und das wollen wir politisch unterstützen. Also long story short, Ressourcen müssen stimmen, um die Kanäle zu bespielen und ja, sicherlich sind die Erwartungen hoch und da wird man auch noch mehr von uns sehen.
Darfst du den Namen der Agentur verraten, die für euch arbeiten wird?
Das ist Fischer Appelt.
Die obligatorische Frage, warum kein X, warum kein TikTok?
Ich sagte ja gerade eingangs, ist auch ein politisches Zeichen, bestimmte Netzwerke erstmal nicht zu bespielen. X tatsächlich, ich habe das mit sehr vielen, auch Regierungssprechern aus dem Netzwerk, Agenturen. Ich habe mich immer mal erkundigt, abgesehen davon, dass man auch nicht auf X sein muss, meiner Meinung nach, erkundigt, ist das jetzt für meine Arbeit hier im politischen Berlin relevant? Und die Antwort war eigentlich nicht wirklich. Das Rauf- und Runtergejesse hat da so zugenommen, muss man nicht unbedingt Teil von sein. Wir hatten letztens noch ein Abendessen unter uns Sprechern und da sagten auch einige, ja, also es ist auch nicht mehr das, was es so mal war und deswegen müssen wir da jetzt auch einfach nicht stattfinden.
Das stimmt, die meisten Ministerien sind ja noch da, die haben dann auch eine, sagen wir mal, so eine Art von, ich nenne es mal Legacy, die waren halt dann schon seit Jahren da. Mhm. Ob ich jetzt da neu starten würde, weiß ich auch nicht. Ich habe meinen Account tatsächlich auch noch, aber überlege auch den immer mal wieder einzufrieren. Ich habe das Gefühl, man sieht Herrn Wildberger relativ oft mit Menschen auf Fotos und auch in den Videos, was sich natürlich ein bisschen von alleine ergibt, weil ihr auf Events unterwegs seid. Aber ist es auch so eine Strategie, eben auch, um das Ministerium so ein bisschen nahbar zu zeigen, so eine menschliche Komponente da reinzubringen?
Ist schön, wenn es so rüberkommt, aber ist tatsächlich nichts, was wir irgendwo strategisch aufgeschrieben haben. Aber was wir natürlich dokumentieren, ist, wie viele Gespräche wir führen, beispielsweise mit Kommunen, mit Start-ups. Die laden wir zu uns im Ministerium ein, machen Workshops, gibt's immer Impulse vom Chef. Natürlich jetzt auch seine Bekanntheit halt zugenommen. Also viele wollen dann auch die Einzelfotos, auch wenn wir mit einer Wirtschaftsdelegation beispielsweise jetzt in Indien waren. Das ist, finde ich, aber auch schön. Die nehmen dann Selfie und laden dann mit Content auf und erzählen dann ihre Story dazu. Also zu der Frage keine explizite Strategie, aber einfach Teil unserer Arbeit.
Ja, vor kurzem war eine Veranstaltung mit Daniel Günther in Hamburg. Da waren auch junge Journalistinnen und Journalisten. Die wollten auch mit Daniel Günther ein Selfie haben. Vielleicht ist es auch nur so ein Zeitgeist-Thema. Die Selfie-Begeisterung mit prominenten Politikern. Du kennst die Unternehmenswelt gut, kamst von einem großen Unternehmen, warst vorher bei Großunternehmen beschäftigt. Was ist der entscheidende Unterschied zu deinem jetzigen Job?
Die permanente Öffentlichkeit. Kann ich gerne noch näher ausführen, aber es ist in der Tat ja so, wie viel Interviews hat man so gegeben in der Zeit, also ich sag mal so vielleicht 2-3 im Monat, hier geben wir 2-3 in der Woche, also die Frequenz ist hoch, dass man halt natürlich permanent dem auch ausgesetzt ist, was im Weltgeschehen passiert, dass man natürlich auch die Geräusche von rechts und links aus anderen Ressorts teilweise mitkommentiert oder zumindest halt mit bedenken muss. Es ist die Morgenlage hier, die wir haben um 9 Uhr, wo wir in die Presse gucken, ist ein ganz relevanter Termin, ganz einfach, weil wir uns einen großen Überblick verschaffen müssen, was wurde geschrieben, wo muss man eventuell nachgehen und was passiert auch in anderen Häusern, um diesen Blick zu haben. Und das ist ein großer Unterschied.
Gibt es auch Sachen, die Unternehmen besser machen und die in Unternehmen besser laufen als hier in Berlin in einem Ministerium?
Also ich tue mich schwer mit dem Vergleich und besser. Was ich sagen würde, was wir aus der Wirtschaft mitbringen und was hier in Teilen, denke ich mal, gut tut und da zu einem anderen Denken anregt, ist, dass wir vom Ende her denken. Also was ist das Ziel? Und dann gehen wir dahin, Schritt für Schritt, wie kommen wir dahin und machen uns messbar. Ich glaube, das macht in diesem Ministerium auch den Unterschied in der Arbeitsweise aus, weil wir arbeiten in Projekten mit ganz klaren KPIs, wir haben ein Dashboard, wo man sehen kann, welche Projekte laufen gerade, wer arbeitet mit wem woran und was sind eigentlich die Zahlen, die wir hier liefern müssen. Und ich glaube, dieses sehr datengetriebene, ständige Überprüfen, um halt auch zu mitigieren, wenn Dinge nicht gut laufen, das ist etwas, was man in der Wirtschaft ja einfach komplett anwendet und was hier sehr hilft.
Stresst es dich manchmal, dass du ständig mit Journalisten sprechen musst und ständig Rede und Antwort stehen musst? Und auch die Bundespressekonferenz ist ja etwas, an die man ja denkt, wenn man diese Stelle annimmt, dass man da sitzt vor den Journalisten. Und Vorgängerinnen und Vorgänger von dir haben das ja auch gesagt, dass das schon für die auch eine große Hürde war, wenn die aus dem Journalismus kamen, sich plötzlich vor ihre Kollegen dahinzusetzen und zu allen Themen sprechfähig sein zu müssen. Wie erlebst du das für dich?
Also ich glaube, ich würde diesen Job nicht machen können, wenn nicht eine meiner größten Leidenschaften wäre, das Gespräch mit Menschen, mit Journalisten, das Kennenlernen, das Verstehen, an welchen Themen die arbeiten. Ich habe ein erstes Mal-Prinzip auch hier. Bevor irgendein Interview mit dem Minister geführt wird, lerne ich die Person kennen, den Journalisten. Und das machen wir sehr konsequent. Und manchmal sind das keine Halbstundengespräche, sondern dann kommen wir ins Reden. Ich habe auch Leidenschaft für unsere Themen. Und dann sind das ja auch sehr belesene, teilweise auch sehr gut recherchierende Menschen, die dann auch interessante Aspekte einbringen. Und also das ist ein echt wesentlicher Teil meiner Arbeit, den ich sehr liebe. Diesen Austausch, die Pflege des Hin- und Herspielens von Gedanken, wann daraus Beiträge entstehen können. Also das ist für mich besonders und bleibt es auch. Die REC-PK, die du ansprichst, da sitzen aus meinem Team, wechseln sich da meine zwei Kollegen ab, die das ganz einfach auch zu mir gesagt haben, ehrlicherweise, Betty, du musst da nicht sitzen, wir sitzen da auch nicht in der ersten Reihe, wir bekommen da wochenlang auch keine Fragen. Das, worum es geht, ist natürlich da zu sein und präsent zu sein, aber ich hatte wirklich ja gerade auch in den ersten Wochen und Monaten in diese Kommunikationsabteilung L und Strategie aufzubauen, ist ein so zeiteinnehmender Prozess gewesen, dass ich das einfach so auch nicht entwickelt habe. Das machen im Übrigen auch einige meiner Kolleginnen nicht. Ich frage auch immer, wer von euch geht in die REC-PK. Das sind auf Chefsprecherebene auch nicht alle.
Ist mir auch aufgefallen. Was war denn die Hauptmotivation, diesen Job anzunehmen? Oder musstest du lange drüber nachdenken? Weil du hattest natürlich vorher gerade gewechselt. Das ist halt etwas, was natürlich das Ganze nochmal besonders macht, dass du gerade von C&A dann eine Pause gemacht hast, wenn ich es richtig verfolgt habe.
3 Tage.
Okay, und dann auf jeden Fall zu Seconomy gewechselt bist und dann relativ schnell dann den Ministeriumsjob angenommen hast.
Ja, es ist ja so, also vielleicht mal so angefangen, wenn ich einen Jobwechsel erwäge, stelle ich mir 3 Fragen. Die erste, wer ist mein Chef? Zweite, was ist die Aufgabe? Dritte, wer ist das Team? Was sind die Menschen? Wer sind die Menschen? So, und vor dem Hintergrund bin ich ja genau richtig. Zum 1.3. habe ich bei Seconomy wieder angefangen, weil ich mir diese 3 Antworten sehr gut beantworten konnte. Den Chef, den ich seit Eon kenne und mit dem ich sehr, sehr gerne vertraut zusammenarbeite. Die Aufgabe, die ich spannend fand, auch wieder Retail, wie bei C&A, diesmal auf Consumer Electronics, auch wieder Transformation und ein Team, das ich auch da neu formieren, gestalten sollte. Dass er dann nach 6 Wochen einen Anruf vom Bundeskanzler bekommt und gefragt wird, ob er Digitalminister wird, wussten wir zu dem Zeitpunkt beide noch nicht. Und dann hat sich das eher so, würde ich sagen, fließend übergeben. Erstmal galt es ihn, vernünftig aus seiner Rolle raus zu kommunizieren. Das waren 5 heftige Tage, bevor Merz sein Kabinett verkündet hat, weil natürlich ad hoc pflichtiges Unternehmen, wir hätten das kommunizieren müssen, wäre da was geleakt, das ging gut. Und dann dadurch, dass es ja die Pressestelle in dem Sinne noch nicht so gab, kamen alle Anfragen bei mir an. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich hat er auch gesagt, er hätte jemanden, den er gut kennt, vertraut an seiner Seite. Und dann gab es noch ein paar Formalien zu regeln. Natürlich da mit Mediamarkt, weil genau, ich hatte gerade erst angefangen, aber da waren die eben auch sehr großzügig, sehr wohlwollend. Und natürlich musste ich es mit meiner Familie besprechen, denn es war ja auch klar, dass das deutlich mehr Abwesenheit von mir, von meinem Wohnort in Düsseldorf bedeuten würde.
Es hat also geholfen, dass dein vorhergehender Chef dein jetziger Chef ist und um rauszukommen aus diesem Vertrag bei Seconomy.
Richtig.
Hat zumindest nicht geschadet.
Hat nicht geschadet, würde ich sagen.
Apropos Chefs, wir wollen das bei uns im Podcast so machen, dass wir auch die Community etwas einbeziehen, also immer mal Fragen von außen reinholen. Die erste Frage kommt von jemandem, den du lange kennst, den eigentlich fast alle Hörer kennen dürfen. Es ist Frank Behrendt, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat.
Hallo liebe Betty, hier ist Frank Behrendt von Serviceplan. Ich freue mich, dass du im Comp-Podcast mit dem geschätzten Volker Thoms zu Gast bist und erinnere mich natürlich gerne an unsere gemeinsame Zeit in der wunderbaren Agentur Pleon. Ich habe immer extrem gerne mit dir zusammengearbeitet, weil du ein strahlender Mensch bist, eine tolle Motivatorin, eine tolle Teamplayerin und eine tolle Beraterin. Also alles, was man braucht, um in der Agentur erfolgreich zu sein. Nun bist du ja im Ministerium und dort, so hört man, ist es ja doch etwas anders als in einer Agentur. Und mich würde mal interessieren, Betty, was hast du von damals mitgenommen, was dir heute in deinem Job hilft? Ich wünsche dir alles Gute, bleib wie du bist, ein strahlender Mensch. Wenn du in den Raum kommst, kann man das Licht ausmachen. In diesem Sinne, alles Gute.
Schön, Frankie Boy.
Genau, Frank, wie so oft, sehr wertschätzend in seinen Worten. Aber seine Frage, wie würdest du sie beantworten? Mhm. Es ist lange her tatsächlich, aber
aber die prägt, Antwort ja. ist sofort vieles. Ich weiß noch sehr genau, ich hatte nach dem Studium, habe ich ein Praktikum gemacht bei der Lufthansa in New York, Corporate Communications, am Strand gewohnt, mit zwei Amis im Haus, surfen gelernt. Eigentlich wollte ich da bleiben. Dann bekam ich von, so hieß ja der Vorgänger von Pleon, ECC Cotes Cleves, wo Frank ja Geschäftsführer war, das Angebot, ich hatte da mal ein Praktikum gemacht, eine Trainee-Stelle anzutreten. Und dann hat mir meine damalige Chefin bei der Lufthansa gesagt, die war auch bei Hill & Knowlton, Betty, die 360 Grad der Kommunikation, die lernst du nirgendwo so gut wie in der Agentur. Geh dahin und lern das Handwerk. Für den Rat bin ich bis jetzt noch dankbar, denn es ist absolut richtig. Man arbeitet auf unterschiedlichsten Kunden, stellt sich auf unterschiedlichste Menschen ein, Themen ein. Ich habe Takt AG betreut, ein B2B-Versandhändler, interne Kommunikation, Geschäftsbericht. Ich habe später bei Ketchum Havana Club betreut und Journalistenreisen nach Kuba organisiert. Also nur mal, um die Bandbreite zu erklären. Dann immer zwischendrin New Business, war ja auch immer Franks Thema dann. Neue Themen von anderen Kunden, Pitchen. Das heißt, du musst dich immer wieder neu reindenken. Und natürlich der Dienstleistergedanke. Du bist ja chargeable. Das hat nichts mit Kaffeekränzchen zu tun, sondern du Deine Stunden müssen irgendwo weiter berechenbar sein. Und deswegen arbeitet man, finde ich, wenn man aus einer Agentur kommt, super effizient. Präsentationsskills, würde ich auch noch mal sagen, lernt man dort auch. Und ehrlicherweise hat die Zeit in der Agentur vor allen Dingen meine Liebe zur Kommunikation verfestigt.
Was in Agenturen oft nicht so ein Thema ist, ist die Sprecherrolle. Man spricht ja doch nicht so oft mit Journalisten und Medien. War das etwas, was du dir aneignen musstest? Oder hattest du das Gefühl, du hast da eh ein Talent und das liegt mir so schon. Weil das ist ja etwas, was heute sehr gefragt ist in deinem jetzigen Job.
Dadurch, dass ich sehr gerne mit Menschen rede und dass eben auch dieses Netzwerken, diese Beziehungspflege, glaube ich, auch einen Teil meiner Persönlichkeit ausmacht, fällt es mir nicht schwer. Nichtsdestotrotz brauche auch ich hier Training und habe auch ich, sage ich mal, die notwendigen Skills, die man in einem Medientraining lernt, immer wieder neu vor Augen, dass man sich die auch wieder erhalten muss, weil das ist ein großer Wert, immer wieder zu reflektieren, pointierter zu werden und da, wo es eben auch geht, die Fallstricke, die es ja nun mal auch gibt, zu umgehen.
Was sind denn die nächsten Highlights, die bei euch anstehen im Ministerium und in deiner Arbeit? Weitere Reisen?
Jetzt erstmal nichts Großes geplant. Wir freuen uns auf unseren ersten Geburtstag. Wir werden ja eins sozusagen Anfang Mai.
Das gibt es eine Feierlichkeit?
Es wird eine Feierlichkeit geben, an der arbeiten wir gerade.
Bin noch. Ich auch eingeladen?
Natürlich lade ich dich sehr gerne ein, Volker. Wenn du jetzt so fragst, bist du hiermit auf der Gästeliste. Da planen wir ein Stück weit anfassbar zu machen und zu zeigen, das kann ich glaube ich so viel verraten, was wir in dem Jahr geschafft haben und das für unsere unterschiedlichsten Stakeholdergruppen. Und da gibt es eben schon auch wirklich was zu feiern. Also darauf freuen wir uns. Ansonsten haben wir natürlich die verschiedenen Follow-ups zu unserer Modernisierungsagenda Föderal. Das steht im Juni an. Wir haben Reisen, die ja anstehen in diesem Jahr noch nach Kanada und China, die dann auch irgendwann geplant werden müssen. Aber im Wesentlichen bereiten wir uns jetzt Tag für Tag darauf vor oder arbeiten weiter daran, unsere Projekte, die laufen, wie zum Beispiel auch die Eudi Wallet, kommt ja Anfang nächsten Jahres, digitale Brieftasche, all das aufzugleiten. Da geht es gerade darum, Brandings zu entwickeln. Also ich würde sagen, wir arbeiten jeden Tag an all unseren Zukunftsthemen.
Dazu passt meine letzte Frage. Wir wollen jeden Podcast damit beenden, dass wir eine sehr ähnliche oder immer dieselbe Frage stellen. Was würdest du denn gerne über dich, deine Arbeit oder deinen Arbeitgeber, also das Ministerium, mal lesen wollen?
Dass die Menschen in Deutschland sagen, denen vertraue ich, dass die es wirklich ernst meinen und ich spüre in meinem Alltag, dass sich etwas bewegt.
Schönes Schlusswort. Ich sage dann vielen Dank an dich. Wir sprechen noch ein bisschen weiter, weil wir noch ein Print-Interview machen werden für das Com-Magazin. Dann sage ich vielen Dank.
Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über Feedback auf den üblichen Kanälen und darüber, dass Sie diesen Podcast abonnieren. Und natürlich auch über Vorschläge für Themen und für weitere spannende Köpfe aus der Branche, die wir einladen sollten. Aktuelle Berichterstattung gibt es auf com.de und im Com-Magazin.